erstmal eine Frage an euch alle. Wer von euch hat denn schon mal Zert-Spezial verabreicht bekommen? Das macht Sinn. Ich sehe eine Menge Hände. Jetzt wollt ihr dann halt wissen, was dahinter steckt, wie das zustande gekommen ist und wie man das auf einer größeren Ebene macht. Das erklärt euch jetzt gleich Metal Warrior. Der macht neben der Arbeit im Safer und der Informatik auch noch Dinge mit Holz und Chemie und seit 8 Jahren den WHO-Drink für verschiedenste Stellen. Und ich bin sehr gespannt, was er uns jetzt dazu sagen wird. Danke, einen warmen Applaus bitte.
Also ich hoffe, dass ich euch nicht verliere. Ich habe den Talk letzten Kongress auch schon gehalten, allerdings zert intern. Und da festgestellt, wenn ich das hier anfange, dann ist nach 5 Minuten Sense mit eurer Aufmerksamkeit. Deswegen habe ich den ein bisschen umgebaut. Ich hoffe, das kommt ein bisschen besser an. Also, fangen wir mal mit dem Inhalt an, worüber ich reden will. Erstmal erkläre ich euch so ein bisschen, wie eigentlich Natur funktioniert. Das ist so ein bisschen wichtig, glaube ich, weil da ein bisschen eine falsche Vorstellung oft vorherrscht. Was sich die Biologie für Lösungen überlegt hat für diese natürlichen Probleme. Dann erzähle ich ein bisschen so Geschichte, wie das eigentlich dazu kam, dass man diesen WHO-Drink irgendwann mal entwickelt hat. Was dann alles drin ist, weil der heißt nicht umsonst WHO-Drink. Da steckt World Health Organization drin. Die haben den tatsächlich entwickelt. Und wir haben den nur ein bisschen angepasst, dass der für uns ein bisschen passender für die Veranstaltungen ist. Dann, was tun eigentlich die einzelnen Inhaltsstoffe? Da wird es dann da ziemlich chemisch. Vor allem, wenn es dann in die biochemische Ebene reingeht, wo wir eigentlich Limits haben, weil auf mich kommt man eigentlich nach jedem Kongress oder so zu, hey, kannst du nicht mehr von dem reintun oder weniger von dem und eigentlich wäre doch das ganz cool und überhaupt Aroma-Bratensaft. Ja, schmeckt nicht, kann ich euch gleich sagen. Genau, also da sind wir ein bisschen limitiert und das erzähle ich euch dann ein bisschen, wo die Limitierungen liegen. Dann, was mit Geschmack so auf sich hat. Und warum das alles nicht ganz so einfach ist. Wie wir den eigentlich so entwickelt haben, weil natürlich haben wir irgendwo mal klein angefangen und irgendwann, wie das halt im Chaos so ist, explodiert man so ein bisschen. Und ja, dann passieren da Dinge. Was man noch so für Änderungsmöglichkeiten eigentlich hat, also wo es noch hingehen kann. Und dann bin ich offen für eure Fragen, was ihr so alles habt und so weiter. Fangen wir mal an mit der Natur. Also, die Natur hat ungefähr so den gleichen Ansatz zum Leben und zur Realität wie die Börse. Ewiges Wachstum. Limits gibt es keine. Das hat unter anderem dazu geführt, zum ersten großen Massensterben, weil sich alle gedacht haben, boah geil, dieses CO2, das da in der Atmosphäre ist, und dieses Sonnenlicht, da können wir wahnsinnig geil Photosynthese betreiben. Das haben alle gemacht und dieser eklige Sauerstoff, den hat man einfach in die Atmosphäre entlassen. Wer da sagt, das ist so ein bisschen familiar? Ja. Jedenfalls haben die Bakterien dann so, also da waren ziemlich viele Cyanobakterien und die haben sich dann da fröhlich über ein paar Hunderttausende oder Millionen Jahre fröhlich da durch photosynthetisiert. Und irgendwann haben sie festgestellt, Mensch, dieses eklige Sauerstoffzeug, das wir da alles rausfurzen, das ist mittlerweile in Konzentrationen da, die sind eigentlich gar nicht so geil. Also die sind echt giftig. Und dann sind die halt reihenweise gestorben, weil es gab halt einige, die haben da mehr davon ausgehalten als andere. Und dann gab es da einmal so über die Welt Massensterben. Und da kommen wir schon zum nächsten Problem. Jetzt sind es zwei Sachen. Wir haben begrenzte Ressourcen. So eine Gehen wir eins zurück, hoffe ich. Na, irgendwie funktioniert das nicht ganz. Ah, jetzt. Wir haben begrenzte Ressourcen. Also die Natur sieht das nicht, wir ja auch nicht. Und das, obwohl wir angeblich intelligent sind. Aber so eine Erde ist halt irgendwo, drumherum ist so ziemlich gar nichts. Und an dieser Stelle geht es dann darum, wenn man begrenzte Ressourcen hat und an ewiges Wachstum glaubt, dann ist die logische Konsequenz, wir bekriegen uns alle gegenseitig. Und so funktioniert die Natur. Alle gegen alle. Und jeder gegen jeden. Das ist ein Bild jetzt von Staphylococcus aureus mit Penicillin. Und ihr seht so schön, überall wo dieses Penicillin ist, stirbt er so schön ab. Penicillin wird durch einen anderen Pilz exprimiert, weil er dadurch einen Vorteil hat. Und der Staphylococcus aureus hat dann das Nachsehen. Insofern stellt ihr auch schon fest, sowas wie Genfer-Konventionen gibt es nicht in der Natur. Die nutzen alles, was ihnen zur Verfügung steht. Giftgas, völlig wurscht. So, und jetzt gibt es natürlich Lösungen für diese ganze Problematik. Weil wenn alle gegen alle sind, dann muss man sich irgendwie überlegen, wie macht man das. Erstens mal, wir ziehen Grenzen. Warum der Donut? Wenn man sich so ein Lebewesen anguckt, also ich rede jetzt von höheren Lebewesen, nicht von irgendwie so Dinoflagellaten oder so. Wenn man sich so ein größeres Lebewesen anguckt, dann sieht man, man hat eigentlich um das ganze Lebewesen rum eine Haut. Und die ist wie so ein Donut. Weil die Haut, und das ist das, was die wenigsten Leute sich so mit Haut noch verbinden, ne, die geht auch durch uns durch, nämlich der Verdauungstrakt. Das heißt, das, was wir als Körperinneres haben, ist eigentlich nur der Teil zwischen Verdauungstrakt und äußerer Haut. Der Verdauungstrakt selber ist auch eine Haut. Und deswegen sehen wir so sehr stark vereinfacht wie ein Donut aus. Das ist, behaltet euch das Bild im Kopf, das habe ich nicht umsonst gewählt. Dann führen wir Grenzkontrollen ein. Und wir schauen also sehr gut, was kommt durch unsere Haut und an welcher Stelle vor allem durch. Also nicht an jeder Stelle lassen wir zum Beispiel Nahrungsaufnahme zu. Ja? Sonst wäre das, also sonst wäre so ein Döner in der Hand halten, ne? Naja, man würde echt schnell fett werden. So. Und wir verteidigen uns um jeden Preis. Mit allem, was wir haben. Hier ist der Verdauungstrakt mal, also der untere Teil des Verdauungstrakts. Und da sieht man den Magen ganz oben als die 1. Und im Magen herrscht ein pH-Wert, der ist so 1, 1,5. Das ist ziemlich sauer. Da ist Salzsäure drin. Der Grund ist nicht, dass der Körper sich denkt so, boah, Salzsäure im Magen, voll geile Sache, sondern der Grund ist, wir essen Dinge und in diesen Dingen sind Kleinstlebewesen drin. Die wenigsten davon halten so einen pH-Wert aus, vor allem weil da noch ein paar andere Stoffe drin sind, die nichts anderes tun, als Dinge zu verdauen. Also Zellen aufzubrechen, Dinge zu töten und so weiter. Und direkt nach dem Magen fängt dann so der Dickdarm an und im Dickdarm wird dann dieser ganze pH-Wert einmal umgeschwenkt und ins Alkalische. Warum macht man das? Ja, im Prinzip könnte man schon im Sauren verdauen. Aber das Problem ist, es gibt halt ein paar Lebewesen, es ist ja Krieg, die kommen mit so einem niedrigen pH-Wert wunderbar zurecht. Aber ganz selten mit einem hohen. Also der den Magen überlebt, der hat im Darm ein Problem und umgekehrt. Also das ist der Verteidigungshintergrund, den wir hier so haben. Das Doofe ist, diejenigen, die uns angreifen, die wissen davon oder die haben sich so entwickelt, dass sie Dinge überleben. An der Stelle ist es jetzt ein Leberekel, aber das gilt für ziemlich viele andere Parasiten auch. Und im Prinzip ist alles, was in uns drin so wächst und gedeiht und sich an unseren Ressourcen bedient, ein Parasit. Den wollen wir eigentlich loswerden. So, kommen wir zur Gier. Also es begab sich im Jahre 1960 auf den Philippinen, da ist mal wieder ein Krieg ausgebrochen. Diesmal nicht zwischen Menschen und Menschen, sondern zwischen Menschen und einem kleinen Lebewesen. nämlich Vibrio cholerae. Das ist ein ziemlich kleines Lebewesen und normalerweise tut es dem Menschen eigentlich relativ wenig. Zumindest wenn der Mensch gut genährt ist und nicht allzu viele von diesen Kleinstlebewesen da sind. Wenn man allerdings ein paar Millionen in sich aufnimmt und dann schon geschwächt ist, weil man nicht ganz so gut ernährt ist und so weiter und der Magen-pH-Wert durch irgendwelche Sachen eh schon heraufgesetzt ist eigentlich, dann überlebt das Ding die Magensäure. Und dann entsteht etwas, das ist ziemlich scheiße, nämlich Cholera. Was ist eigentlich an dieser Stelle so scheiße? Also zum einen dieses Cholera-Toxin, dass dieser Erreger gar nicht exprimiert, wenn der draußen in der Umgebung rum ist. Das macht er nur, wenn er auf Gallensäuren trifft. Und die werden bei uns in der Bauchspeicheldrüse in den Darm abgegeben. Und dann denkt er sich, boah geil, ich bin an der richtigen Stelle, ich habe hier unendliche Ressourcen. Also aus Sicht dieses kleinen Dings, weil wir sind ziemlich groß. Also unendliche Ressourcen, wir können uns vermehren. Und am besten tun wir das, indem wir so, also wir wollen ja Ressourcen haben und der Darm nimmt ja Ressourcen eigentlich weg. Aber das wäre ganz geil, wenn dieser Darm eigentlich uns Ressourcen zurückgeben würde. Und dafür ist dieses Cholera-Toxin da. Das macht nämlich bestimmte Dinge in der Darmwand und dann fängt der Körper an, sehr viel Wasser und Elektrolyte in den Darm zu spülen. Das ist vorteilhaft für dieses kleine Ding, weil dann hat man selber mehr Ressourcen zur Verfügung und kann sich besser verbreiten. Es hat allerdings auch einen Nachteil, das ist nämlich eine der Abwehrreaktionen des Körpers. So kann man den nämlich ausspülen, diesen kleinen Widerling. Ja, jetzt ist es nur so. Wir haben keinen Waffenstillstand in der Natur. Kriege werden geführt, bis einer tot ist. Oder weg. Weg und tot ist eigentlich egal. Hauptsache nicht mehr da. Und diese, was der Körper hier macht, ist, er pumpt extrem Ressourcen in den Darm, um dieses kleine Mistvieh loszuwerden. Und das würde auch gut funktionieren, wenn der Körper unendlich Ressourcen hätte. Hat er aber nicht. Also, ja, wir nehmen ja nur im Darm auf. So, und das führt dann, also was der Körper dann tut, wie gesagt, viel Zeug rein in den Darm und dann sieht der Stuhl tatsächlich so aus. Reiswasserstuhl. Das ist nur noch Wasser mit so weißen Flocken. Nichts mehr mit braun. Und was dann eben kommt, ist, wenn der Körper sich so verausgabt, dass er in eine Exsikose geht, also Wasser, zu wenig Wasser im eigenen Körper hat, dann funktionieren biochemische Prozesse im Körper nicht mehr richtig. Und was noch viel schlimmer ist an der Stelle, eine Elektrolytentgleisung. Auf einen Schlag fehlen Salze. Das ist doof und das treibt die Letalität extrem nach oben. Und das hat man sich angeguckt, also früher, ganz früher, so im 18. bis 19. Jahrhundert, dachte man sich so, ja, Cholera, das schlechte Luft und so. Irgendwann ist man drauf gekommen, nee, das ist so ein kleines Vieh. Und dieses kleine Vieh, man hat dann auch relativ schnell rausgefunden, so in den 1920er Jahren ist man dann drauf gekommen, ja, eigentlich tötet es gar nicht durch das Gift, sondern dadurch, dass der Körper sich einfach verausgabt. Jetzt könnte man natürlich versuchen, dem Körper unendlich Ressourcen zur Verfügung zu stellen. Dann würde der das ja selber loswerden. Und das hat man dann in den 60er Jahren, also 1961 in den Philippinen, dann auch mal ausprobiert. Was dazu geführt hat, dass die Letalitätsrate dramatisch in den Keller ging. Super. Für uns als Menschen genial. Wir helfen anderen Menschen. Super, machen wir so. Und das hat dazu geführt, also das war die Gegenbewegung quasi, Ressourcen geben. Und das hat dazu geführt, dass wir einen WHO-Drink so nach und nach entwickelt haben. Jetzt gibt es da eine große Tabelle, die will ich euch nicht vorenthalten. Ihr seht selber, 1998, das ist so der vorjährige Stand, und 2006 hat sich dann noch mal ein bisschen was geändert. Und hinten ist das, was wir so machen. Ihr seht schon Version 3, es hat sich ein bisschen was geändert über die Zeit. Wir haben auch dazu gelernt, wer hätte es gedacht. Und ihr seht da hinten auch Millimol-Angaben. Die werden später wichtig. Also wird abgefragt. So, was tut jetzt der ganze Bums? Weil wir haben da jetzt jede Menge Zeug drin. Warum brauchen wir den ganzen, das ganze Zeug? Also Glucose, kennt jeder von euch. Traubenzucker, Energiezufuhr. Punkt. Hat noch einen kleinen Zusatz. Quirk. Glucose ist sehr, sehr gut für Natriumaufnahme. Also das heißt, Natrium und Glucose werden gleichzeitig im Darm aufgenommen über den gleichen Transporter. Sehen wir später noch. Was haben wir sonst noch drin? Natrium, das ist so das wichtigste Kation im Körper. Damit können wir eigentlich so ziemlich alles machen, was mit unseren Zellen zu tun hat. Beim Kalium, das ist auch ziemlich wichtig. Allerdings ist das hauptsächlich in den Zellen und nicht im extrazellulären Raum, also im Blut. Zig Funktionen, die wichtigsten sind so Nervenfunktion, Stoffwechsel, Blutdruck, you name it. Also Kalium ist auch extrem wichtig und Natrium ist so der Antagonist, der Gegenspieler. Aber die werden eben im Körper sehr gut reguliert. Was haben wir sonst noch? Wir haben Chlorid drin. Das ist so ein wichtiges Anion im Körper und unter anderem für die Produktion der Salzsäure im Magen wichtig. Und wir haben Citrat drin. Citrat ist eigentlich ein Lückenfüller, wenn man es genau betrachtet. Hat aber den schönen Vorteil, dass das direkt in den Energiestoffwechsel reingeht über den Citratzyklus, der jetzt hier ein bisschen schlecht dargestellt ist. Aber ich glaube, den haben die meisten von euch schon mal gehört. Das ist so, wie wir quasi alles Mögliche im Körper verarbeiten. Das ist einer der zentralen Zyklen biochemischer Natur, die wir im Körper haben. So, gehen wir mal in Richtung Limitierungen. Jetzt wird's ätzend für euch. Wir hatten das schon mal gesehen. Kleiner Tipp, osmotischer Druck. Also wenn man hergeht und man hat hier quasi salzfreies Wasser und hier hat man eine Salzlösung, dann wird man irgendwann feststellen, wenn man dazwischen eine semipermeable Membran hat, also die quasi nur Wasser durchlässt, keine sonstigen Ionen, dann wird man feststellen, dass das Wasser abgeht in die Salzlösung. Das hat chemisch den Hintergrund, so im Groben und Ganzen, dass es Entropie, also dass es chaotischer wird in diesem ganzen System, Streben nach Ausgleich. Das ist so das, wo man sagt, so funktioniert das. Der Wasserstrom ist damit von der niedrigen Konzentration, also von der niedrigen Salzkonzentration, in die hohe Konzentration rein. Und wenn man die Membran so baut, dass Salze auch durchgehen können, dann hat man einen Ionenstrom, der in die andere Richtung geht. Also, dass sich das möglichst ausgleicht. Und diese Differenz zwischen diesen beiden, zwischen dem nicht salzigen Wasser und dem jetzt verdünnten salzigen Wasser, das ist quasi der osmotische Druck. Also wirklich dieser Druck, der dann herrscht. So. Ich hoffe, das hat man verstanden. Ich höre nichts, also glaube ich, dass ihr das verstanden habt. Punkt Nummer 2. Warum ist das eigentlich so und was ist mit diesem osmotischen Druck? Was ist da so ein bisschen der Quirk dahinter? Also so funktioniert das Ganze, wenn man sich das mal wirklich auf atomarer Ebene anguckt. Wir haben ein Natrium-Ion und das wird von Wasser dann so umschwemmt und das Wasser richtet sich so ein bisschen aus. Und diese Ausrichtung macht diesen ganzen Natrium-Cluster quasi, der dann in dieser Lösung rumschwimmt, relativ groß. Und da kommen wir dann Richtung osmotischer Aktivität. Also das bedeutet, wenn wir ein Molekül haben, das quasi eine gewisse Größe sich einnimmt in der Lösung, dann hat das eine osmotische Aktivität. Und die Konzentration in dieser Lösung, osmotisch gesehen, ist die Stoffmenge durch die Gesamtmenge. Also das ist auch normal, die Konzentration in einer Lösung. Im osmotischen Fall wird es jetzt aber ein bisschen schwieriger. Da geht es nämlich um die Teilchenmenge. Und wie alle hoffentlich noch aus dem Chemieunterricht wisst, ich weiß, das war meistens ziemlich langweilig, aber das muss es eigentlich gar nicht sein. Wenn wir ein Salz haben, dann haben wir beim Kochsalz Natrium und Chlorid. Das ist so das Salz. Und wenn wir das im Wasser geben, dann trennen sich die beiden. Das heißt, jeder hat so eine eigene Wasserhülle um sich herum und dann schwimmen die da rum. Jetzt haben wir zwei Teilchen, die osmotisch aktiv sind. Und damit, wenn wir das uns nachgucken, dann haben wir, wenn wir ein Mol, also eine bestimmte Menge Teilchen, in das Wasser eingeben, Natriumchlorid, dann haben wir zwar ein Mol pro Liter Natriumchlorid drin, aber zwei Osmol, also osmotische Mol in dem Wasser, weil wir haben ja zwei Teilchen für jedes Natriumchlorid, das wir da reingegeben haben. Bei Glucose sieht das anders aus. Glucose trennt sich nicht. Glucose ist ein Molekül, das wird einfach umschwemmt und dann ist es ein Ding, das schwirrt drin rum. Ergo, Abfrage, wie viel Mol haben wir, wenn wir, also wie viel Osmol haben wir, wenn wir ein Mol Glucose in Wasser packen? Eins, genau, richtig. Ein Osmol pro Liter. Wunderbar, fast schon prüfungsreif. So. So sieht der Darm aus. Also sehr klein und nicht vollständig, aber das Wichtigste. Wir haben ja gesagt, wir haben einen Kotransport, beziehungsweise Glucose und Natrium werden gleichzeitig aufgenommen. Das ist da dieser Natrium-Glucose-Kotransporter auf der linken Seite. Der nimmt zwei Natrium auf und eine Glucose und schiebt das in das Zelllumen rein. Und auf der anderen Seite haben wir dann Glu2. Der lässt die Glucose einfach nur rausströmen. Warum? Da sind wir wieder bei diesem Punkt Konzentrationsunterschied. In der Zelle auf einen Schlag eine hohe Glucosekonzentration. Auf der anderen Seite, also rechts dran, Blutstrom, ist eine niedrige Glucosekonzentration. Ergo wird die Glucose versuchen, in den Blutstrom zu kommen. Und die Zelle stellt dafür Glut2 zur Verfügung. Das ist im Endeffekt nur ein Tunnel, wo Glucose dediziert durch kann und sonst nichts anderes. Jetzt ist aber jede Menge Natrium auch in der Zelle und da wird ein Natrium-Kalium-Antiporter, also eine Natrium-Kalium-Pumpe genutzt. Natrium wird rausgemacht in dem Moment, in dem Kalium reinkommt. Jetzt haben wir in dem BHO-Drink aber auch Kalium drin. Kalium kann hier durch diese Tight Junctions durchdiffundieren. Das darf Kalium. Das lässt der Körper zu. Es gibt noch extra Kaliumtransporter, die sind aber nicht so wichtig, die sind auch nicht überall. So, haben wir schon gesagt, entropiegetriebener Transport und wie quasi die Zelle das Natrium wieder los wird. Und jetzt haben wir ja, wenn das Ganze dann rum ist, haben wir jede Menge Kalium in der Zelle drin, das müssen wir ja auch wieder loswerden, weil sonst kann kein Natrium wieder aufgenommen und so weiter, sonst bleibt das irgendwann stehen. Und deswegen gibt es da noch eine, die ist jetzt da nicht drauf, das ist die Proton-Kalium-ATPase. Da wird quasi Energie aufgewendet, ATP. ATP ist die grundsätzliche Energiewährung in der Biologie. Jede Zelle nutzt das. Die wird quasi verbraucht, um das Kalium wieder aus der Zelle loszuwerden, wenn man es nicht mehr brauchen kann, wenn es zu viel wird. Und so funktioniert so eine Darmzelle. So. Jetzt haben wir diese biochemischen Limitierungen. Jetzt kommen wir natürlich drauf, wir trinken ja nicht alles, bloß weil es halt biochemisch genial ist. Ja? Sonst, Na gut, kleine Kinder essen ziemlich viel Zucker, wenn man es ihnen hinstellt. Also zumindest den Zucker essen sie, aber wenn man ihnen Salz daneben hinstellt, ich glaube, da greifen sie lieber zum Zuckerwürfel. Wir müssen uns trotzdem ein bisschen also Gedanken machen, wie, was finden wir Menschen geil, was würden wir gerne trinken? Weil was man nämlich in der WHO auch festgestellt hat, am Anfang sind die hergegangen und haben quasi den WHO-Drink wirklich angerührt aus Salz, Natriumcarbonat. Das schmeckt ziemlich seifig. War halt gut, war halt wichtig. Und eben Kaliumchlorid und haben das dann den Leuten verabreicht und haben dann festgestellt, die Leute haben das getrunken und statt dann einfach das durch den Darm durchzuschieben und hinten wieder auszukacken, haben sie es vorher lieber ausgekotzt. Das ist jetzt nicht so hilfreich. Das ist auch einer der Gründe, warum auch die WHO immer mal wieder diese Mischungen angepasst hat. Wir wollen weder, dass ihr kotzt, noch wollen wir, dass ihr das irgendwie eklig findet und nur in kleinen Schlücken trinken könnt, sondern idealerweise könnt ihr ansetzen und das einfach in einem Zug durchleeren. Dazu muss es aber nach irgendwas schmecken. So, also müssen wir so diesen Salzgeschmack kaschieren. Wir müssen so irgendeine Möglichkeit finden, wie wir dieses Salz nicht so schmecken. Weil sonst, naja, wer trinkt gerne mehr Wasser? Es muss aber auch gut mit Zucker zusammenspielen können. Das ist jetzt schon so der Punkt, warum Bratensaft irgendwie nicht so ein geiles Aroma ist. Wir packen zusätzlich L-Ascorbinsäure mit rein, das macht die WHO nicht. Das hat einen kleinen Vorteil. Erstens mal ist das Vitamin C. Das kann man immer brauchen. Man kann das auch eigentlich nicht überdosieren. Und es reguliert so ein bisschen die Säurestärke, also den pH-Wert in dieser Lösung, dass es halt nicht zu alkalisch wird, weil alkalisch ist immer bäh. Also wer trinkt gerne Seifenwasser? Genau, und wir packen auch noch eben Zitronensäure rein, dass wir halt nochmal im pH-Wert ein bisschen ins Saure schieben können, weil erfahrungsgemäß trinken Leute gerne Saft. So ein O-Saft. Was schätzt ihr denn, was O-Saft so für einen pH-Wert hat? Ungefähr. 4 war gar nicht so schlecht. Das ist so zwischen 4 und 5 irgendwo drin. Manchmal, wenn man echt sauren hat, dann kann es vielleicht noch 3, irgendwas sein. Was schätzt ihr, was Essig hat? Also jeder trinkt gerne O-Saft. Wie viele Leute trinken gerne Essig? Essig hat einen pH-Wert von 5,5. Ha, genau. Also die Säurestärke selber ist gar nicht so relevant für den Geschmack. Das, was drumherum ist, ist relevant. Und wie viele Leute trinken gern Seifenwasser? Ich glaube, keiner. Genau, also in Richtung Säure haben wir also sehr viel Puffer, in Richtung alkalisch haben wir gar keinen, was den Geschmack angeht. So, jetzt haben wir natürlich eine Entwicklung durchlaufen. Damals im ZERT und jetzt auch im SAFER. Wir haben angefangen, das so zusammenzumischen. Also wirklich herzugehen und zu sagen, hey, wir haben hier normalen Haushaltszucker, wir haben hier ein bisschen Salz und dann packen wir das Ganze in eine Wasserflasche rein, kippen ein bisschen O-Saft oben drauf und dann war's das. Was schätzt ihr, wie sauber die Konzentrationen jeweils waren? So, und ein Spektrum. Ja, also die einen hatten ziemlich viel O-Saft drin, die anderen hatten ziemlich viel Salz drin, die nächsten hatten ein bisschen mehr Zucker drin. Das, sagen wir, es war ein, wie war das bei Hogwarts mit diesen Überraschungspralinen? Ja, sowas in der Art war das. Genau, am Schluss sah das ungefähr so aus, aber halt ungefähr. So sieht es mittlerweile aus, wenn ich das rühre. Also das ist tatsächlich ein Foto von kurz vor der GPN. Schätzt ihr, was da so an Wert rumsteht? Nein, boah, ihr trinkt kein Gold. 500 ist gar nicht schlecht. Also so Der Geschmack ist das Teure, richtig. Der Geschmack ist das richtig Teure. Jede dieser Geschmacksdöschen hier unten kostet ungefähr 10 Euro. Der Sack da oder eine dieser Säcke, wo die Glucose drin ist, die kosten 15 ungefähr. Das da, also das sind jetzt natürlich unterschiedliche Mengen, wenn ich gehe immer von der Glucose weg. Die Glucose, das sind jetzt 15 Kilo gewesen. Da kommt man auf 300 Liter ungefähr. Können wir nachher ausrechnen. Oder irgendeiner rechnet es gerade aus. 40 Gramm Glucose pro Liter. Genau. Wenn ich das mittlerweile mische, dann sieht das auch so aus. Also ja, das sind Gramm. Und der Punkt ist direkt nach der 3. Also ich werde da schon relativ genau. Man könnte meinen, ich habe da was gelernt in der Hinsicht. Ich habe natürlich mittlerweile auch ein bisschen anderes Equipment. Das heißt, das ist extra eigentlich eine Kugelmühle und habe das da drin. Und so sieht es im Endeffekt aus, wenn ich da gerade frisch den Farbstoff reingepackt habe. Warum der Farbstoff? Das Geile aussieht, dass man die Mischung, das ist eigentlich der ursprüngliche Grund. Ich möchte wissen, ob ich richtig gemischt habe. Weil wenn ich nämlich da Schlieren drin habe, dann weiß ich, dass ich es noch nicht richtig gemacht habe. Das ist eigentlich der eigentliche Grund. Als wir dann angefangen haben, mehrere Aromen, also verschiedene zu nutzen, haben wir festgestellt, ja, da könnten wir auch unterscheiden, was wo drin ist. Hat auch Vorteile. Genau. Und natürlich sind wir auch in so ein bisschen Probleme geraten. Das da ist eine dieser zickigeren Substanzen, die da drin sind. Das ist Natriumcitrat. Das macht wahnsinnig gerne Klumpen. Und ich habe zwischenzeitlich mal diese Idee gehabt, Mensch, zum Kongress schleppe ich ungern so fette Eimer. Ich mache quasi nur die Salze zusammen und den Zucker rühren wir später dazu, weil das ist die größte Menge. Ja, das hat dazu geführt, dass die Salze, also gerade die Zitronensäure und das Natriumcitrat, wenn die zusammengekommen sind, haben die wunderbare Klumpen gegeben. Da haben wir nie wieder eine saubere Mischung zusammengekriegt. Deswegen ja, bin ich jetzt wieder an dem Punkt gekommen, dass ich wieder Eimer schleppen darf. Naja, kann ich alles haben. Genau, aber ihr seht selber, man muss das quasi einmal durch ein Sieb durch, dass das wie einzelne Körnchen werden und muss beim Mischen dann auch immer mal wieder so, jetzt kommt der nächste Sprung Glucose oben drauf, damit das ein bisschen getrennt ist, bevor man wirklich Mischen anfängt. Also es ist ein bisschen zickig manchmal. Genau, was haben wir noch so an Änderungsmöglichkeiten? Also ihr seht jetzt hier mal die Osmolaritäten, die wir so haben. Der WHO-Drink, der neue, der hat so 245 Osmol pro Liter. Der alte, der hatte eine deutlich höhere Konzentration. Das, was wir haben, da sind wir nochmal deutlich drüber. Und drunter habe ich mal so eine Cola hingepackt, also so eine Coca-Cola. Das habe ich mal so ungefähr ausgerechnet. Osmolaritäten muss man eigentlich messen, aber in Näherung und bei verdünnten Lösungen kann man das so ungefähr auch ausrechnen, was man da so hat. Ich habe keine Messkolonne daheim, das ist zu teuer. Genau. Was sollten wir so an Verhältnissen nicht überunterschreiten oder wo sollten wir ungefähr bleiben? Glucose-Natrium, ihr habt gemerkt, man braucht pro Natrium, also pro 2 Natrium braucht man eine Glucose. Das heißt, das Ideale ist 1:1:2. Wir gehen jetzt eher auf 1:1 hin. Das führt so ein bisschen dazu, dass wir das Natrium, also dass wir viel mehr Glucose zur Verfügung stellen, als wir Natrium haben. Das heißt, das Natrium wird noch ein bisschen effizienter in den Körper gepusht, aber es gibt halt auch da deutlich mehr Energie zusätzlich. Das ist jetzt vielleicht in der dritten Welt nicht ganz so wichtig an der Stelle, obwohl die meistens eher unterernährt sind. Für uns auf dem Kongress ist das oder auf Veranstaltungen ist wichtig, weil wer von euch hat das noch nie gehabt, dass er irgendwann vom Programmieren aufgeguckt hat und sich gedacht hat, oh, es ist schon wieder hell und ich habe vor 18 Stunden zuletzt gegessen. irgendwie habe ich Kopfweh. Genau. Und dann kriegt man meistens von einem von diesen rotbeheckten Leuten, kriegt man dann so einen Drink hingestellt und dann kippt man den rein und dann geht es einem meistens wieder relativ schnell gut. Genau. Kalium-Natrium, die Konzentration, die sollte maximal 1:1 sein. Wir nutzen lieber so 1:4. Das liegt einfach daran, dass wir deutlich weniger Kalium brauchen als Natrium im Körper. Auch wenn wir hier übrigens meistens zu wenig Kalium zu uns nehmen. Das ist zwar so minimal, aber ist mal ganz nett gehört zu haben. Wo wir uns frei bewegen können, ist, was Zitrat angeht. Das ist so, wie gesagt, Ausgleichsion. Da können wir reinknallen, was wir wollen. Bei der L-Ascorbinsäure können wir auch. Das kann man nicht überdosieren. Und was wir uns eventuell mal überlegt haben, Mensch, Magnesium, Calcium, gerade so Krämpfe vorbeugen oder so, könnte eigentlich auch nur eine ganz coole Edition sein. Mal schauen, vielleicht wird es in Version 4 mal was. Probieren wir das aus. Ja. Das. Das mit dem Bratensaft habe ich nicht umsonst gesagt. Es wollten Leute unbedingt ausprobieren. Und es schmeckt trotzdem nicht. Ja, danke. Ich habe es vorher gesagt, aber mir wollte keiner glauben. Genau. Koffein spiked WHO. Ja, ich kenne mein Publikum. Genau, dann gab es immer wieder die Leute, die gesagt haben, boah, mehr Zucker. Die anderen haben gesagt, nee, das schmeckt viel zu süß, weniger Zucker rein. Und wann ist eigentlich Geschmack Gummibärchen da? Keine Ahnung. Und oder einen anderen Zucker. Einer der Gründe, warum ich direkt Glucose nutze, kann ich vielleicht noch erzählen, weil ein bisschen Zeit habe ich noch, habe ich mir sagen lassen. Wenn man Saccharose nimmt, also Haushaltszucker, das ist ein Bizucker. Das besteht aus Glucose und Fructose. Jetzt habe ich mir sagen lassen, es gibt ein paar Leute, die bei uns so ein bisschen fruktoseintolerant sind. Die können nichts dafür, die sind einfach so intolerant. Aber das passiert. Die kommen halt mit Haushaltszucker dann eher weniger zurecht, wenn das eben ohne viel andere Nahrung aufgenommen wird. Außerdem hat das den Nachteil, wenn man Haushaltszucker nimmt, dass der Körper erstmal anfangen muss, diesen Dizucker zu spalten. Davor kann er ihn nämlich nicht richtig aufnehmen. Das dauert immer ein bisschen. Und weil wir euch ja schnell wieder von, boah, ich habe Kopfweh und mir geht schlecht, aufpäppeln wollen zu, hey, ich kann hier wieder rausgehen, bringen wollen, sind wir hergegangen und haben gesagt, Mensch, Glucose ist großartig, weil Glucose wird direkt aufgenommen, schon über die Zunge übrigens. Und ist damit innerhalb von 5 Minuten im Blut. Hat natürlich den Nachteil, dass Leute, die eher auf der diabetischen Seite unterwegs sind, da einen ziemlichen Spike bekommen. Damit muss man halt an der Stelle leben und das muss man dann hinterher wieder ein bisschen ausschleichen. Aber wie gesagt, ihr merkt schon, dass es sind, da sind ziemlich viele Abwägungen immer mit drin. Und jetzt würde ich das Wort an euch geben und würde euch jetzt mal so ein bisschen Ideen in den Raum werfen lassen oder eben doofe Fragen stellen. Oder intelligente. Könnt ihr euch aussuchen.
Hallo, erstmal vielen Dank für den Talk. Ich hätte da 2 Fragen. Also einmal, kann man sozusagen diesen, oder ist dieser WHO-Drink eine isotonische Lösung? Und falls ja, wie sehr unterscheidet es sich von den, ich sag mal, Isotrinks, die man im Supermarkt bekommt? Und noch die 2. Frage, wann gibt es das, den WHO-Drink als Filler im Schunk?
Warum war mir das klar? Also, das ist ziemlich isotonisch. Also Isotonie ist immer so ein Bereich wieder. Wie gesagt, sind in der Biologie unterwegs, da ist das immer so ein bisschen. Ja, der ist ziemlich isotonisch. Also im Prinzip kann man da unendlich viel von reinkippen. Sowohl als kranker als auch als gesunder Mensch. Im Prinzip sage ich, weil, wie gesagt, irgendwann wird natürlich die Glucose ein bisschen zu hart kicken. Und wenn man ein paar die ein oder andere Vorerkrankung hat, ist das vielleicht nicht ganz die geilste Sache, aber so im Groben und Ganzen stimmt das. Inwiefern der sich unterscheidet von dem, was man so auf dem Markt hat, so Elotrans und den ganzen anderen Bums, er schmeckt besser, glaube ich, weiß ich nicht. die haben teilweise einen anderen Fokus. Also bei uns geht es ja darum, die Leute wieder von, hey, mir geht's dreckig, wieder aufzupäppeln. Die anderen wollen halt, hey, du hast gerade Sport gemacht, wir haben hier noch zum Beispiel Kalium, Magnesium, Calcium, Magnesium mit drin, dass du halt weniger Krämpfe hast und. Also die mischen dann noch einen ganzen Haufen anderes Zeug mit rein. Im Groben und Ganzen ist es aber auch kein Hexenwerk, ja. Also ganz ehrlich, das Teuerste in dem ganzen Zeug sind die Geschmacke, also der Geschmack und die Farbe. Ja. WHO-Chunk. Wir haben schon ein paar Experimente gemacht. Unter anderem Slushy. Der war widerlich. Könnten wir aber nochmal machen, weil das war eine ziemlich alte Mischung. Da haben wir haben ja mittlerweile ein bisschen gedreht. Eventuell könnten wir das nochmal ausprobieren. Be my guest. Probieren wir. Ich habe Pulver da. Wo ist das Problem? Ja, also musst du halt hinterher sauber machen, sonst fängt er irgendwie so an, Leben zu entwickeln. Und das ist nicht so geil. Aber ansonsten ja. Also was nicht funktioniert, ist, das Zeug reinzukippen in bereits sprudelndes Wasser. Der sprudelt nämlich dann ziemlich. Und dann ist mehr nebendran als drin. Genau. Ich hoffe, ich habe die Frage beantwortet.
So, hi. Ja, schließt eigentlich relativ direkt an die Frage von vorher. Hier bin ich.
Ja.
Wie sind generell so die Indikationen dafür? Du hast schon gesagt, Sport, ja, kann man im Prinzip, aber hat noch ein bisschen andere Sachen drin, die spezialisierten Sachen da. Wie sieht's aus mit alkoholbedingtem Elektrolytmangel? Und gibt es auch Fälle, wo ich eigentlich den Zucker vielleicht nicht wollte? Oder wie ist generell das Natrium so? Ich meine, Salz, Natrium, NaCl nehmen wir ja eh schon relativ viel auf. Kann man das überdosieren? Oder ist das ja eigentlich dann ein anderer Mechanismus an der Stelle?
Also du kannst natürlich Natrium überdosieren. Also das geht. Ich glaube, was war es? Letale Dosis Natriumchlorid war, glaube ich, 80 Gramm am Tag. Genau, irgendwie, also müssten so um die 80 Gramm sein. Glaub mir, nach dem zweiten dürftest du ziemlich sicher kotzen. Also der Körper hat schon so Abwehrreaktionen, dass er sich nicht vergiftet. Egal wie doof man selber ist. Es gibt immer Möglichkeiten. Ja, man kann den Körper schon auch so ein bisschen verarschen manchmal. Sollte man halt nicht tun. Meistens sind diese Abwehrmechanismen haben einen Hintergrund. Genau, wie war die Frage noch gleich? Jetzt haben wir zu viel Blödsinn geredet. Alkohol war noch dabei? Genau, Alkohol. Das ist noch nie vorgekommen, dass jemand aufgeschlagen ist nach einer längeren Barnacht und gesagt hat, habt ihr da irgendwas? Funktioniert ziemlich gut. Also, Alkohol hat eben auch das Problem, dass es im Körper ziemlich viel Zeug anrichtet, ziemlich viel Schaden auch anrichtet, und zwar generell im Körper. Das ist ein unspezifisches Zellgift. Die Neuronen sind nur die empfindlichsten. Deswegen kriegt ihr das im Kopf am schnellsten mit. Der Körper versucht das natürlich loszuwerden. Loswerden funktioniert am besten über die Niere. Wenn die Niere irgendwie Urin produzieren soll, dann muss da auch ein bisschen Natriumchlorid und also Natrium und diverse andere Ionen in den Harn mit rein. Das wird teilweise resorbiert wieder. Also was heißt teilweise? Die Primärharnproduktion im menschlichen Körper ist so pro Tag 120 bis 150 Liter. Also stellt euch mal vor, da würde nichts wieder rausgenommen werden, wie oft ihr dann auf dem Klo säßt. Genau, also aber da geht natürlich Salz verloren und das nimmst du quasi mit dem WHO-Drink wieder auf. Also ja, funktioniert ziemlich gut nach dem Saufen. Habe ich mir sagen lassen, nicht selber trinken. Ich selber trinke nichts, also zumindest nicht solche Mengen. Genau. Ich hoffe, die Frage ist beantwortet. Ja, dann glaube ich hier.
Ich habe das Mikro gerade hier drüben.
Ah, ja. Du hast das Mikro, gut.
Du hattest ja auch ein Foto gezeigt von der Produktion, dankeschön,
ja.
Der Version 1 eures Third Drinks. War es vielleicht nicht super genau, aber ich habe in Erinnerung, dass das zumindest sehr, sehr schön für die Produktion und fürs Pipelining war, weil das irgendwie sehr, sehr schön in einer spezifischen PET-Flasche aufgegangen ist mit den Sachen, die man da zusammen gepanscht hat. Ja. Wie sieht das bei den neueren Versionen aus? Wie ist da euer Prozess, um das at scale herzustellen?
Tatsächlich lief es damals deutlich ätzender, weil du musstest erst ein bisschen was rauskippen, um wieder Dinge reinfüllen zu können. Und wenn du natürlich Kohlensäure haltiges erwischt hattest, dann hattest du die Sauerei auf dem Tisch. Es hat deutlich länger gedauert. Also wenn wir das jetzt at scale machen, wir haben das Zeug fertig gemischt, wir haben einen Portionierlöffel, der ist genau so groß, dass man den reintaucht, oben abstreicht, in den Trichter füllt, fertig ist. Wo geht das? Ja, genau. Achso, ja. Das passt tatsächlich mehr oder minder genau rein. Also soweit ich mich erinnern kann, müssen wir nichts... Ja, aber im Prinzip geht das einmal rein. Also diese produktionsbedingte Luft, die da drin ist, die reicht uns aus. Gut.
So, ich habe jetzt das Mikro hier.
Ja.
Erstmal vielen Dank für den Talk. Und zwar haben sich ja viele Leute selber schon mit Mate-Produktion beschäftigt, aus Mate-Extrakt und so weiter. Das wäre dann vielleicht eine Möglichkeit, weil dann kann man die Menge Zucker eben auch wieder entsprechend anpassen. Und ich fände tatsächlich spannend, das auch zusammen mit Magnesium, das hast du ja auch schon mal genannt, zu machen. Weil wenn der Hacker da seine 18 Stunden am Computer saß, bei Temperaturen der GPN, hat er wahrscheinlich auch ganz gut geschwitzt. Also das fände ich auch mal ein spannendes Experiment.
Wie gesagt, Version 4. Niemand sagt mir, dass ich nicht weiter experimentieren kann. Ihr müsst es halt testen. Genau, dafür gibt es keine Trollschichten, sorry. Auch keine Engelschichten. Ja?
Jetzt ich dann wohl. Mhm. Wenn das Ganze ursprünglich mal von der Darmseite angegangen wurde, gibt es dann auch die Möglichkeit, dann irgendwie Flohsamenschalen oder so da noch mit reinzumachen, irgendwas, um mehr Ballaststoffe dann zu haben, damit es dann auch langfristig was für die Darmflora tut?
Das ist eine ziemlich gute Frage. Das Problem ist eigentlich, dass du hier natürlich, also logischerweise irgendwie versuchst, das Ganze, also noch mehr Vorteile reinzupacken. Du kriegst aber immer, wenn du einen Vorteil reinpackst, auch ein paar Nachteile mit dazu. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie geil das schmeckt, wenn man das mit Flohsamenschalen anfängt zu... Ja. Und... Und bei der, wo du jetzt gerade gesagt hast, die Konsistenz wird anders. Einer der Gründe, warum das Bratensaftaroma nicht gut funktioniert, weil es gibt ja auch süße Bratensaft, also so süße Bratensoße, die gäbe es ja im Prinzip auch. Einer der Gründe, warum das überhaupt nicht funktioniert geschmacklich ist, weil wir haben zwar den Geschmack ist bei uns mehrere Dinge. Erstens mal das, was wir auf der Zunge schmecken, das sind so 5 Geschmacksrichtungen, dann sehr viel, was wir über die Nase wahrnehmen und aber auch Textur und na, der ganze Bums. Ich weiß nicht, ob das gut harmoniert. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Es könnte gut funktionieren, könnte auch gar nicht funktionieren. wie gesagt, be my guest, also experimentier gern rum. Wir geben dir schon eine Flasche. Also die Bar hat was da. Tja, siehst du, experimentier. Kein Thema.
Ja. Ich habe zwei Fragen. Mhm. Die erste Frage ist, gibt es eine Kontraindikation, wo man den Drink nicht verabreichen sollte? Und die zweite Frage ist, wenn man jetzt nicht die ganzen Utensilien zu Hause hat, was ist der beste Weg mit Hausmitteln, das zu mischen? Ist das die Anfangslösung mit dem O-Saft und Salz und Zucker oder gab es da noch etwas Effizienteres?
Ja, gute Fragen, beide. Fangen wir mal an mit, was könnte man da zu Hause machen, wenn man das Problem hat? Also ich würde auf jeden Fall Kaliumchlorid kaufen. Das gibt es meistens im Supermarkt, weil das als Salzersatz gerne mal gebraucht wird und vermarktet wird. Also Kaliumchlorid sollte man schon mit dabei haben. Ansonsten Haushaltszucker, ein bisschen Natriumchlorid, Kaliumchlorid mit dazu. Du wirst halt merken, dass dieses Natriumchlorid, das schmeckt schon sehr nach Meerwasser. Also wenn du Konzentrationen, die von den Ionenstärken passen, da zusammenmischt, dann wirst du nicht happy damit. Das kann ich dir gleich versprechen. Also tatsächlich dieser Schwenk auf Natriumcitrat, der hat extrem dazu geführt, dass man diesen Salzgeschmack nicht mehr hat. Also wirklich extrem. Kontraindikationen, ja, die gibt's. Habe ich auch angesprochen, Diabetes. Also wenn du eh schon im Überzucker bist, da noch einen WHO-Drink reinstellst, dann könnte das echt zu einer bösen Entgleisung führen. Die Wahrscheinlichkeit, dass das hier in einer Kongressumgebung auftritt, ohne dass die Person neben sich eh schon so einen Eimer Notfallglucose stehen hat, nenne ich es jetzt mal, also Süßigkeiten, halte ich für eher gering. Und wenn es tatsächlich so weit kommt, ja, dann muss man da dagegen steuern. Also wenn da mal ein Fehler gemacht wurde an der Stelle. Genau, ansonsten wüsste ich keine Kontraindikation.
Dann hätte ich jetzt das Mikrofon. Mhm. Was ich als Frage hätte, wäre, es war jetzt sehr, sehr viel um Kation, also ja. Natrium, Calcium. Was ist wichtig bei Anion zu bedenken, zu machen? Und quasi als Gedankenschritt, so um Bratensaft noch auf die Spitze zu treiben, karamellisierter Glukosesirup wann?
Karamell? Karamell könnte klappen, habe ich mir tatsächlich schon überlegt, weil das ja auch tatsächlich gar nicht so schlecht schmeckt, so Karamellschokolade mit Salz und so. Könnte gut sein, können wir mal ausprobieren. Ich kaufe immer mal wieder Aromen und probiere Dinge aus. Karamell habe ich jetzt letztens noch nicht auf die Einkaufsliste gepackt, aber wie gesagt, könnten wir mal probieren. Hatten wir letztes? Ach ja, richtig, die ja, stimmt. Es gab ein kleines, ich sag jetzt mal Experiment, da habe ich quasi geschmackfreie Vormischung gemacht jemand aus dem Zert hat einen Geschmacksdosierer gebaut und man konnte verschiedene Geschmacksrichtungen auswählen. Das war auch eine ziemliche Sauerei, aber es ist recht gut angekommen zum Testen. Ja, machen wir mal, oder? Warum eigentlich nicht? Genau. Anion. Karamell, was war die andere Frage?
Anion.
Anion, genau. Körperanion. Diese ganze Körperchemie, also sehr viel anionisch funktioniert über Chlorid. Extrem viel anionisch läuft über Carbonat, gerade im Blut. Carbonatpuffer, das baut sich aber selber auf, CO2, das aus den Zellen produziert wird, ins Blut und so weiter und irgendwann wird das abgeatmet. Ganz spannende Sache, wer da mal Spaß dran hat, eines der effizientesten Enzyme ist die Carboanhydrase 2, also die es überhaupt gibt. Die ist extrem gut im Katalysieren zwischen CO2 und Kohlensäure, diesen Ausgleich herzustellen. Und ist pH-Wert abhängig, in welche Richtung die was katalysiert. Super spannendes Thema, also wer Spaß dran hat, humane Carboanhydrase 2, das ist ein Read. Genau, also sehr viel Chlorid, sehr viel Carbonat, Citrat ist ein bisschen mit drin, Acetat kann man haben. Also Laktat, gerade wenn du viel Sport getrieben hast, die Muskeln gehen, das ist eine neuere Erkenntnis, die Muskeln gehen extrem schnell in die Milchsäureproduktion über und die Leber übernimmt dann tatsächlich die Wegoxidation der Milchsäure. Also das heißt Laktat als Anion. Das sind so die mir jetzt gerade auf die Schnelle einfallen, was so die Main Points sind an der Stelle. Worauf willst du hinaus mit der Frage?
Also es war mehr die Frage, dass das, was gesagt, also was wir halt überall hatten als Anion, war dann halt Chlorid. Und wenn man halt sagt, dass Chlorid so ziemlich das ist, was du brauchst, beantwortet das die Frage eigentlich schon.
Gut.
So, ich habe eine ganz kurze Frage. Wie schmeckt denn das Zeug ohne Geschmacksstoff? Da ist ja schon relativ viel Säure und so Ascorbinsäure schmeckt ja auch so ein bisschen okayisch. Kann man das genießen oder ist es schlimm?
Alles schmeckt. Also das ist das Problem. Also es schmeckt halt in Kombination. Wenn ich komplett die Geschmacksstoffe rauslasse, dann schmeckt das so ein bisschen, also Geschmacksstoffe und die Säuren rauslasse, dann schmeckt das wirklich so ein bisschen nach Seife. Also nach süßer Seife.
Es war trinkbar ohne Geschmacksstoff letztes Jahr.
War es geil?
Nein, aber war trinkbar. War trinkbar.
Der beliebteste Geschmacksstoff ist tatsächlich Kirsch, relativ dicht gefolgt von Apfel und ich glaube, das ist so irgendwie on tie mit Waldfrucht, weil Waldfrucht, ich weiß nicht, ob ihr diesen Bröseltee Waldfrucht kennt, das schmeckt exakt gleich. Also das Aroma ist auch richtig stark, kommt richtig gut raus. Und das kaschiert wunderbar, diese ganze Salzgeschichte. Also das sind so die drei beliebtesten. Irgendwann kommt noch Maracuja. Ein paar Leute haben Zitrone sehr gefeiert, als ich das ausprobiert habe. Pfirsich war nicht so der Renner. Was hatte ich noch? Irgendeinen habe ich jetzt gerade vergessen. Genau, Grapefruit. Grapefruit hat auch einigen Leuten ziemlich gut geschmeckt, allerdings haben die Bitterstoffe vermisst. O-Saft ist so eher der Klassiker, nicht wirklich beliebt, nicht wirklich unbeliebt. Sehr viel von diesen ganzen Geschmacksstoffen sind, also das ist keine Gaußsche Glockenkurve, das ist eher das Umgekehrte davon. Also es gibt Leute, die sagen, boah, das schmeckt geil, und dann gibt es fast genauso viele Leute, die sagen, bäh, das kannst du ja nicht saufen. Mach's mal allen recht.
Wurde mal Mononatriumglutamat ausprobiert? So Geschmacksverstärker und Natrium?
Für die Leute, die jetzt nicht wissen, was Mononatriumglutamat ist. Mononatriumglutamat ist das Salz zur Glutaminsäure und triggert genau eine einzige Geschmacksknospentyp auf der Zunge. Das ist Fleisch, also Protein. Umami, genau. Also wenn man sich so ein bisschen, wenn man sich die ganze Entwicklung des Geschmacks auf der Zunge so ein bisschen, ich sag's jetzt mal einfach herleiten will, dann ist jeder Geschmacksstoff, sagt dem Körper eine bestimmte Sache an. Süß, Energie, Umami, Protein, salzig, Elektrolyte, bitter, Gift, sauer, meistens Vitamine. Ja, Früchte. Das ist so das, was so diese Geschmacksknospen im Körper so im sehr, sehr vereinfacht ansagen. Wie gesagt, Umami wäre tatsächlich in Richtung Protein. Also wenn man Bratensaft nochmal ausprobiert, dann müsste man fast mit Mononatriumglutamat reinknallen. Es gibt allerdings einige Leute, die sagen oder von denen sagt man sich, dass sie das nicht so gut vertragen. Ich bin mir nicht so sicher, wie viel davon Kopf ist und wie viel davon tatsächlich die Biochemie. Das war jetzt auch gerade mein Gedanke. Also das ist... Ja.
Ja, vielen Dank für diesen unfassbar interessanten Talk. Ich glaube, wir fühlen uns alle sehr viel informierter.
Ich hätte tatsächlich noch eine Anmerkung, weil die Frage nicht kam, obwohl ich die eigentlich erwartet habe. Habt ihr eigentlich eine Ahnung, wie viel das kostet? Also so als Einzelportion? Schätzt ihr? Bist du drunter? Also wir sind zwischen 7 und 11 Cent pro Einzelportion. Tatsächlich das meiste. Also das meiste ist Geschmack und Farbstoff.
Ja, ich denke, man kann dich auch sicherlich noch irgendwo finden, wenn ja, man weitere Fragen finden. Noch hat. Mhm. Ja, also dann vielen Dank und vielen Dank für die 8 Jahre und hoffentlich weiter gute Arbeit. Einen Applaus.